Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute,
Unternehmerin Evelyn Steinberger.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus.
Evelyn Steinberger ist erfolgreiche Unternehmerin, Gründerin und Investorin in der Energiebranche. Als Chance für unsere Zukunft sieht sie die nachhaltige Transformation unseres Energiesystems. Teil des Problems sind die Treibhausgase, die es gilt, unsere Erde auszutreiben. Auftreiben möchte Evelyn Steinberger möglichst viele innovative Ideen junger GründerInnen. Als eines der Jurymitglieder in der Startup-Sendung 2 Minuten 2 Millionen auf Puls 4. Impulsgeberin ist sie für den Energiewandel seit Jahrzehnten. Anfangs als Führungskraft in großen Energie- und Technologieunternehmen, seit 2014 als Gründerin und Geschäftsführerin der Blue Minds Group. Blaues Wunder hat sie trotz Risikoinvestitionen in Zukunftstechnologien wie KI, Robotics und Cybersecurity noch nicht erlebt. Angeregt durch ihre leidenschaftliche Neugierde auf bahnbrechende Innovationen hat sie bisher die richtigen Startups ins Boot geholt. Ob es daran liegt, dass sie auch begeisterte E-Boot-Kapitänin ist? Sicher ist jedenfalls, Evelyn Steinberger ist ein Energiebündel. Wie sie ihre Energie bündelt und wann sie ja auch mal ausgeht, erfahren wir hoffentlich in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir starten mit der schönen Seite des Lebens und ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen angeteasert. Ich würde gern wissen von dir, wie du deine Energie bündelst, damit haushaltest.
Boah, das ist gar nicht so leicht zu antworten, weil darüber denke ich eigentlich selten nach. Zuletzt, so die letzten 5 Jahre, habe ich mich sehr darauf konzentriert, meinen Körper fit zu halten. Und das heißt eben, viel Sport zu machen, da gehört dazu Laufen, da gehört auch Yoga dazu. Neuerdings gehe ich sogar in Studios, das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Und im Sommer nutze ich das Wasser. Also alles, was man am Wasser so machen kann, Stand-up paddeln, surfen und auch mal mit dem Kajak durch die Gegend zu fahren, das macht Spaß. Und da tanke ich sozusagen auf und das macht auch meinen Kopf wieder frei.
Und du hast gesagt, dass vor einiger Zeit hast du das begonnen, bist du quasi auf den Geschmack gekommen, gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest was verändern, du möchtest dich mehr bewegen und warst davor nicht so?
Ich glaube, das sind dann einfach so die Lebensphasen, wenn ich über mich selbst nachdenke. Manchmal ist man so im Trott, auch weil man natürlich funktionieren muss in den unterschiedlichsten Rollen. Also ich denke so die Zeit, wo ich sehr fokussiert war auf meine Tochter, auf das Großwerden, vom Kindergarten über die Volksschule und dann Gymnasium. Da habe ich weniger auf mich geachtet, weil da war auch das von A nach B laufen schon Sport. Und ja, so die letzten Jahre dachte ich mir, ich komme jetzt wieder mal mehr dran und habe mich da mehr auf mich selbst auch fokussiert. Weil man kann ja auch nur funktionieren, wenn es einem gut geht. Mhm. Und man kann auch nur kreativ sein. Und das ist ja in meinem Job so wichtig, weil das ja quasi das ist, von dem ich lebe, wenn man auch aufgeladen ist, wenn man auch körperlich gesund ist. Also muss man auf die Balance wahnsinnig achten.
Hat sich das auch dann auf den Beruf und auf andere Bereiche jetzt ausgewirkt? Merkst du, dass du im Job, in deiner Arbeit ein bisschen gelassener bist als vielleicht von davor, wo du hin und her gehetzt bist von A nach B?
Extrem, ja. Also ich kann das nur bestätigen. Gelassenheit ist, glaube ich, ein gutes Wort oder auch einfach die Dinge nicht mehr so ernst nehmen. Ich hatte früher schon die Situation, dass ich manchmal in irgendeinem Raum in meiner Wohnung war und einfach geschrien habe, damit diese Aggression rausgeht, die vielleicht manchmal da war, weil die Dinge nicht so funktioniert haben oder weil man schon wieder mal zu spät war und ja, sich nicht vorstellen konnte in der Früh, wie man diesen Tag wieder jetzt schafft, ja, um alles abspulen zu können. Und das hilft schon immens, glaube ich, um so seine Mitte zu finden, um mehr Balance zu haben. Aber natürlich auch, ich bin Jahrgang 72, ich werde auch älter, da kommen dann schon auch die Gedanken, sich fit zu halten, um einfach sich gut zu fühlen in sich selbst.
Mhm.
das sagen auch einige auch, dass gerade auch diese Gelassenheit, also das Fitte, das einerseits, dass wir an die Zukunft denken und denken, wir werden nicht jünger und unser Körper und fit halten und so weiter. Aber eben auch diese Gelassenheit, sagen viele, kommt auch mit dem Alter. Das ist eine positive Nebenerscheinung mit dem Alter. Würdest du das auch bestätigen?
Ja, ich denke, das hängt sehr viel auch damit zusammen, dass man vieles schon erlebt hat. Mhm. Und dann kann man natürlich aus der Erfahrung schöpfen. Mhm. Bei Situationen, die vielleicht brandneu sind, endet die Gelassenheit ein bisschen. Also ich glaube, das hängt schon auch sehr viel mit Üben, Lernen, Trainieren und Erfahren zusammen.
Würdest du sagen, dass gibt es einen Unterschied für dich zwischen Glücklichsein und Zufriedenheit?
Ja, definitiv.
Wo ist das?
Glücklichsein passiert oft aus einem Moment heraus. Also man hat ein Ereignis und spürt dann in sich für, glaube ich, kurze Zeit, das ist jetzt was Besonderes, kommen einem vielleicht vor Freude die Tränen. Zufrieden sein ist für mich mehr so ein ständiger Begleiter, also so ein Gemütszustand. Man kann natürlich unzufrieden sein, wenn über lange Phasen, wenn nie was funktioniert. Aber man muss dann gleichzeitig nicht unglücklich sein.
Was ist für dich der erstrebenswertere Zustand?
Also im Zweifelsfall hätte ich gerne beides. Ja, ich wäre gerne immer zufrieden und auch glücklich. Aber andererseits, wenn ich jetzt selber über meine Worte nachdenke, vielleicht wäre das dann auch langweilig und monoton. Und es braucht wahrscheinlich immer wieder den Kick, dass man sich wieder anstrengen muss oder was Neues machen muss, um wieder einen nächsten Zustand zu erreichen. Mhm. Das ist vielleicht sogar so ein bisschen ein Adrenalinkick, den man braucht, oder?
Ja, wahrscheinlich oder vor allem auch die Lehre. Da kommen wir dann vielleicht auch auf der anderen Seite dazu, dass eben gerade aus diesem Scheitern, aus dem, das, was nicht so gut läuft, daraus wächst man halt irgendwie bekanntlich auch. Ich glaube, das ist nicht nur eine Floskel oder irgendein Kalenderspruch, sondern es ist tatsächlich im Leben so. Du bist ja eine der Jurorinnen der Sendung 2 Minuten, 2 Millionen. Wie würdest du denn, wenn du einen Pitch über dich selbst jetzt machen würdest? Ja, ich möchte mit meinen Gästen immer wieder auch sprechen darüber, was sie selbst an sich mögen, weil das, finde ich, in meiner Wahrnehmung oft zu kurz kommt. Wir sind sehr auch kritisch oft und das, was wir aber können und was wir an uns selbst schätzen und mögen, sprechen wir vor allem dann oft, meiner Wahrnehmung nach, zu selten aus. Deshalb möchte ich dich bitten, was magst du denn an dir? Wie würdest du dich präsentieren, realistisch gut präsentieren?
Was mag ich an mir? Ich glaube, dass ich es sehr gut verstehe, Menschen für etwas zu begeistern, mitzunehmen, mitzureisen, in einen Bann zu ziehen, vor allem in meiner Lebenswelt. Und das mache ich nicht laut. Und dazu gehört auch immer so eine anfängliche Vertrauensphase, aber wenn die dann mal da ist, habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwas bewirken kann im Gegenüber. Und das ist irgendwie mein Lebenselixier. Das funktioniert privat und das funktioniert auch beruflich, bin ich über die Jahre draufgekommen. Und mehr kann ich nicht.
Das gibt's nicht. Das ist das spontan jetzt das Erste, das gekommen ist. Aber da möchte ich jetzt nachhaken. Das gibt's nicht. Das ist sicher nicht so. Was magst du denn noch an dir? Also Eigenschaften, konkrete Eigenschaften, auch optisch. Was magst du optisch an dir? Du bist aus meiner Sicht eine bildhübsche Frau. Wie sind so die Eigenschaften, deine guten und auch das Optische?
Ich glaube, ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Ich glaube auch, dass ich sehr wissbegierig bin. Mhm. Ich kann sehr schnell Inhalte, Informationen, Wissen aufsaugen. Mhm. Habe ein super Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Sagt natürlich auch wieder anderes. Aber wir wollen jetzt nur mal beim Positiven bleiben. Mir gefällt an mir, dass ich essen kann, so viel ich will und trotzdem nicht fett werde. Und mir gefällt mittlerweile, weil ich bin fast als Albino auf die Welt gekommen, dass ich blond bin. Mhm. Das hat mir in meinem Leben, das glaubt man nicht, schon auch geholfen. Mhm. Man wird zwar manchmal reduziert auf...
Wirklich? Nach wie vor?
Jetzt nicht mehr. Okay. Aber so zu Beginn meiner Berufskarriere habe ich das schon ab und an erlebt, dass da Vorurteile da sind. Eine eher lustige Sache und mit einem Augenzwinkern. Mhm. Ich hatte eine erste für mich damals große Position in einem Energieversorgungsunternehmen bekommen und mein damaliger Chef hat gedacht, ich bin ein junger Mann.
Wirklich? Wie hat er da reagiert oder wie hast du dann auch reagiert?
Das war noch so oldschool. Man hat damals auf sich aufmerksam gemacht, wenn man Dinge schriftlich bearbeitet hat und da stand eben nur der Nachname Steinberger. Und er sagt dann, hol's mir mal diesen Herrn Steinberger. Mhm. Der scheint ja was drauf zu haben. Und dann war die Überraschung groß, dass das eine blonde, zierliche Frau war.
Und wie hat er dann an der Kompetenz in dem Moment, im ersten Moment, hat er dir das spüren lassen?
Nein, ganz und gar nicht. Okay. Ganz und gar nicht.
Also so Gott sei Dank.
Darum sage ich, das war mit einem Augenzwinkern. Okay. Und ich mag die Geschichte heute noch.
Ja. Es ist ja auch oft so, dass wir in dem Moment, und war es auch in dem Moment, konntest du in dem Moment auch schon schmunzeln drüber? Oder erst einen Tag später? Oder?
Das kam ein bisschen später, ja, weil ich mir gedacht habe, schon wieder. Diese Vorurteile, oder?
Mhm. Ja. Kannst du mit dem Wort Stolz etwas anfangen? Bist du stolz auf dich? Oder worauf bist du stolz in deinem Leben?
Stolz, das verwende ich selber auch nicht so oft.
Okay.
Nein, ich freue mich, das ist mehr eine Freude, wenn mir etwas gelingt.
Mhm.
Oder wenn in meinem Umfeld ich positives Feedback bekomme, aber stolz kann man mir jetzt nicht so zuschreiben.
Also eher wenig anfangen mit dem Begriff Stolz.
Eitel bin ich natürlich schon.
Wirklich?
Ja. Es gab eine Zeit, da wäre ich nie mit Jogginghose in Wien vor die Tür gegangen.
Nicht mal so wirklich vor die Tür, kurz mal ins Geschäft irgendwie Milch kaufen. Also.
Nein.
Okay. Und inwiefern hat sich das verändert?
Ich habe das völlig abgelegt. Ich habe keinen Genierer mehr. Sonnenbrille auf, vielleicht erkennt man mich dann eh nicht, die Nachbarn oder so. Ja. Irgendwie, wie schaut die wieder aus?
Warum hat sich das geändert? War da ein Knackpunkt, der das verändert hat und gesagt, ach, scheiß doch drauf, dann gehe ich mit der Jogginghose auch vor die Tür?
Ich glaube, man gewinnt über die Zeit mit dem, was man auch für sich erreicht, einfach Selbstbewusstsein.
Mhm.
Und dann ist es irgendwann egal, was die anderen über einen denken.
Mhm. Du hast in deinem Job sehr viel mit Innovationen zu tun, daher auch mit Zukunft und mit Veränderungen. Das ist dein Job oder ein großer Teil deines Jobs. Inwiefern sind Veränderungen in deinem persönlichen oder deinem Privatleben auch gut oder machen die auch manchmal Angst? Ist das beflügelnd?
Zunächst möchte ich noch sagen, dass ich es als wahnsinniges Privileg empfinde, überhaupt für mich als Person mit meinen Charaktereigenschaften, dass ich mich mit Innovation, Zukunft und dem, was kommt, beschäftigen darf. Und dass das sogar mein Job wurde, dafür habe ich ja irgendwann einmal gesorgt. Aber das war nicht so geplant am Reißbrett, sondern das kam. Das kam auch irgendwie zu mir. Also das empfinde ich heute schon als großes Privileg. Und deswegen muss ich sagen, wenn man so ständig in dieser Transformation ist, dann lernt man auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Man hat keine Angst vor Veränderung. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Privatleben aus. Und oft funktioniert man und geht da im Alltagstrott und dann hält man wieder mal inne und denkt sich, passt jetzt wirklich noch alles? Jetzt habe ich gerade diese schöne neue Aufgabe in meinem beruflichen für mich geschaffen. Passt das jetzt privat noch? Und da hatte ich dann schon auch den Mut, es so zu verändern, dass es für mich passt. Also natürlich ist das jetzt nicht immer nur positiv, wenn man etwas verändert, weil man verletzt ja auch andere damit. Damit bin ich am schwierigsten umgegangen, aber für mich selber war dieser Schritt, auch meine private Situation zu verändern. Irgendwie habe ich gefühlt, da schiebt mich irgendwas an. Mhm. Und ich musste aus diesem Vogelkäfig ausbrechen.
Mhm.
Es war ein schöner Vogelkäfig, aber ich wollte fliegen.
Mhm. Und
ja.
Mhm. Das ist jetzt vielleicht gerade der richtige Zeitpunkt, auch die Seite zu wechseln und auch ein bisschen kritischer auf das Leben, auf das eigene Leben zu schauen, auf dein Leben in dem Fall. War das so, dass auch, wie du sagst, es hat dich jemand oder etwas, was auch immer, angestoßen in die Richtung? Kommen dann auch körperliche Symptome, wenn dir gezeigt wird, du musst da raus aus diesem Käfig? Ist es jetzt privat oder beruflich, was auch immer, etwas zu verändern?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Kommt da im ersten Moment mal ein negatives Gefühl?
Ja, schon, weil man ist ja mit etwas, und da sind wir wieder bei Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Mhm. Man ist mit etwas unzufrieden und plötzlich beschäftigt man sich damit und reflektiert das.
Mhm.
Und kommt dann halt zum Punkt, wo man sagt, naja, wenn du mit etwas unzufrieden bist, dann musst du versuchen, dieses Problem zu lösen.
Mhm.
Oder irgendetwas zu tun, dass sich dieser Systemzustand ändert.
Mhm.
Und das ist natürlich auch mit Schmerzen, mit Anstrengung, mhm. vielleicht mit Tränen mhm. auch verbunden. Ja, aber wenn man da nicht durch will,
mhm.
dann bleibt es halt wahrscheinlich beim ursprünglichen Systemzustand, mhm. was auch schade wäre, mhm. oder?
Ja, definitiv. Ich kenne das dann auch so von mir. Ich habe dann eben auch körperlich, deshalb war das die Frage auch vielleicht ein bisschen von mir beeinflusst. Ich kriege dann Kopfweh, ich kriege Bauchweh, ich kriege Fieberblasen. Dann zeigt mir auch mein Körper, ich kann da gar nicht anders, weil sonst würde ich langfristig wirklich krank werden. Also ich muss da, Gott sei Dank, zeigt mir mein Körper dann so klare Signale, dass das gar nicht anders ja. geht und dass ich was verändern muss. Mein Körper, sage ich jetzt mal, zwingt mich dann auch dazu, es zu verändern, weil da in dieser Situation zu verharren, so wie du sagst, das wird im Normalfall dadurch nicht besser durchs Aussitzen.
Ich kann dich so gut verstehen. Ja, bei mir hat sich das dann eher im Rücken. Jeder hat halt so sein Ventil im Körper, mhm. das eben dann darauf aufmerksam macht. Bei mir war es der Rücken. Auf jeden Fall spürt man das auch körperlich. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Mhm. Und Entscheidungen zu treffen, das machst du ja auch beruflich sehr viel. Erlebst du auch dann schlaflose Nächte, wie auch immer, wenn du da denkst, war das jetzt die richtige Entscheidung? Wie gehst du mit Entscheidungen um, die so, wo du nicht sicher bist, war das jetzt die richtige Entscheidung?
Ich bin von meinem Naturell her so, dass ich immer irgendwo da oben fliege und mir immer nur das Positive vorstelle.
Mhm.
Also das Glas sehe ich immer halb voll und selten halb leer, bis mhm. gar nicht.
Mhm.
Deswegen fallen mir solche Entscheidungen auch leicht, weil ich irgendwo antizipiere, was mhm. da Positives kommen könnte, wenn ich jetzt weitergehe.
Mhm.
Ich glaube, das ist eine Intuition auch, die ich in mir habe.
Mhm.
Und deswegen fällt mir das leicht. Im Nachhinein muss man sich dann nur so disziplinieren, dass man nicht beginnt, dann zurückzuschauen und zu analysieren, na, warum habe ich das damals so gemacht. Ja, aber mhm. in dem Moment bin ich da so im Sog und kann gar nicht anders.
Mhm. Und gelingt es dir auch, dann eben in diesen Sog nicht reingezogen zu werden.
Sagen
Hetty Vari und du, ja.
Ja, Hetty Vari Detti, ja.
Ja.
Beruflich habe ich das unglaubliche Glück, einen Geschäftspartner an meiner Seite zu haben, der ein komplementärer Partner ist
mhm.
und der mich manchmal von dieser Wolke einfach runterholt. Aber auf eine Art und Weise, dass mir das gar nicht so unangenehm erscheint und deswegen passiert nie was. Also er ist irgendwie mein beruflicher Schutzengel.
Mhm. Und wenn aber dann doch auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen, auch wenn sie jetzt die richtigen, das ganz abgesehen davon, ob sie jetzt richtig oder nicht richtig sind, aber unpopulär in der Belegschaft dann Unruhe oder Unzufriedenheit oder was auch immer verursachen, wie gehst du damit um, dass dich jemand anderer gerade nicht mag?
Das kommt natürlich in meinem beruflichen Umfeld vor.
Ja.
Das muss man jetzt nicht schönreden.
Mhm.
Und ich kann da mit mir, aber auch mit anderen sehr hart sein. Also wenn man irgendwann mal aus meiner Perspektive, aus der Evelyn-Situation,
mhm.
wenn mir jetzt irgendwie Unrecht widerfahren ist, dann kann ich sehr hart sein. Da denke ich dann nicht drüber nach, mach die Tür zu und die bleibt dann auch zu.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, dass du dann einfach Mauer machst, gar nicht mehr sprichst oder dann, wie
ich erkläre sehr lang und ich rede auch sehr lang mhm. und versuche auch zu analysieren, warum und wieso wir in eine Schieflage gekommen sind. Und wenn sich das jetzt nicht für beide Seiten zu einem Guten wenden lässt, dann beendet man die Situation und dann, ja. Dann nehme ich mal an, dass ich nicht immer nur wohlwollend betrachtet werde. Aber damit kann ich leben mittlerweile.
Das heißt, das ist dir...
Es ist mir nicht egal, aber ich habe eine Begründung, wahrscheinlich auch eine objektiv nachvollziehbare Begründung, warum ich in der Situation so gehandelt habe. Ich bin nie unfair. Ich bin, glaube ich, sehr großzügig. Ich bin wahnsinnig loyal. Und gebe dann auch alles, was man von mir erwartet. Aber wenn da irgendwo etwas dann schief geht und eine dieser Komponenten sozusagen verletzt wird oder ja, wo ich sozusagen ich mich unfair behandelt fühle, dann ja.
Die Tür zu.
Dann fahre ich die Krallen aus.
Ja. Und wann bist du streng? Du hast gerade auch gesagt, du bist doch streng zu dir. Wann bist du streng zu dir? Besonders streng oder vielleicht auch zu streng?
Ich habe schon, denke ich, auch ein Sensorium, wenn ich mal zu hart mit Menschen bin. Vor allem in meinem privaten Umfeld. Meine Tochter zum Beispiel. Und ja, das nehme ich mir dann schon zu Herzen und bin dann streng zu mir. Ja.
Ah, danach, wenn du im Nachhinein reflektierst und du denkst, da habe ich jetzt falsch reagiert und dann bist du streng zu dir.
Ich kann mich dann auch entschuldigen und die Situation wieder begradigen.
Und auch das ist inspiriert von mir selbst, die Frage, dieses Gedankenkarussell, wenn ich mit mir streng bin und mit mir unzufrieden, dann dreht sich vor allem gerade in der Nacht an und die Selbstgeißelungskeule kommt heraus, die gedankliche. Kennst du das oder wie lange dauert dieses Strengsein zu dir?
Dieses Aufwachen in der Nacht, das kenne ich. Immer, es ist nur abends.
Ja, wenn es finster ist draußen. Ne?
Ja, aber ich bin dann so lang wach, bis ich für mich eine Lösung gefunden habe. Mhm. Und am besten finde ich die dann in den nächtlichen Stunden.
Wirklich? Ja. Daran werde ich denken das nächste Mal, wenn ich wach liege. Weil meistens bin ich dann so müde, dass ich irgendwann doch einschlafe und in der Früh... Ist eh halb so schlimm dann oft, wenn es hell ist wieder, ja.
Man wacht auf und denkt sich, naja, das war jetzt alles nicht so.
Genau.
Ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen und diese Person hat mir erklärt, dass es offensichtlich mit den Schlafphasen auch so chemische Prozesse gibt. Und wenn man zur Unzeit sozusagen aufgeweckt wird oder wach ist, kann das viel dramatischere Situationen für den Körper darstellen. Also man hat dann das Gefühl, besonders negativ drauf zu sein oder sich nicht wohl zu fühlen, aber das hat mit Verdauungsprozessen oder chemischen Prozessen im Körper zu tun.
Sehr spannend, eine gute Erklärung. Manchmal brauche ich auch so eine wissenschaftliche Erklärung, die hilft mir dann schon auch, manche Dinge einzuordnen und vielleicht auch zu akzeptieren, besser gesagt vielleicht, weil dieses Akzeptieren ist ja auch manchmal irgendwie schwierig.
Ja, ja.
Wie geht's dir mit Dingen zu akzeptieren? Wie sie sind, auch wenn sie gerade scheiße sind?
Ja, also wenn ich jetzt an das Grazer Schulattentat denke, fällt es mir wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren, dass solche Situationen passieren. Und das nimmt mich dann über Tage, Wochen völlig mit, obwohl ich nur ganz peripher irgendwelche Beziehungen dorthin habe. Meine Schwester arbeitet im LKH in Graz.
Okay.
Aber es fällt mir manchmal auch schwer, Dinge zu akzeptieren in meinem persönlichen Umfeld genauso.
Wie gehst du mit Emotionen um? Und gerade auch, du bist in einer Männerdomäne beruflich unterwegs. Wie gehst du mit deinen Emotionen um oder Emotionen anderer?
Ich glaube, ich kann mit meinen Emotionen ganz gut haushalten. Und ich bin auch nicht schockiert, wenn ich das von anderen Menschen bekomme. Ich schaue mir das immer mal wieder an und dann versuche ich eben situationsgerecht zu handeln. Manchmal verlasse ich auch den Raum, wenn irgendetwas unangenehm wird und eskalieren könnte. Hilft auch. Sich kurz rausnehmen, dann wieder reingehen.
Und ist die Emotion meistens dann Ärger oder fließen dann durch die Emotion auch Tränen? Passiert das?
Das passiert schon bei mir. Ich bin sehr nah am Wasser gebannt.
Stehst du dazu? Auch in Situationen beruflich? Da in dem Fall frei ich für eine Freundin. Ich habe wirklich auch echt blöde Erfahrungen beruflich, wenn Tränen fließen. Deshalb.
Ich habe schon bei Vertragsverhandlungen geweint. Und das war natürlich nicht professionell, ja. Aber
menschlich?
Auf jeden Fall.
Ja, eben.
Ja. Da gab es kein anderes Ventil mehr. Dann habe ich einfach geheult.
War es dir im Nachhinein unangenehm?
In dem Moment habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Da musste irgendwas raus, ja. Danach natürlich. Aber da habe ich mir gedacht, am Ende des Tages verlassen sich ja auch genügend Menschen auf mich, dass ich diese Verhandlungen positiv zu Ende bringe. Und dann habe ich halt mal geweint, ja. Habe ich gebraucht. Danach ging es wieder besser.
Auch daran werde ich sicher beim nächsten Mal denken. Danke, Evelyn. Ich möchte gern zurückkommen auf das Kurzzeitgedächtnis, das zuerst gefallen ist, wo du gesagt hast, ja, das ist nicht immer nur positiv, aber jetzt sind wir gerade bei der positiven Seite, jetzt hätten wir ja die Seite gewechselt und sind auf der kritischen Seite und vielleicht auch der Schattenseite auch des Lebens manchmal. Inwiefern ist das Kurzzeitgedächtnis, warum hast du das gerade so erwähnt?
Ich kann in kurzer Zeit sehr viel aufsaugen und kann es dann auch wieder verwenden. Also ich kann es abrufen, das Wissen, die Informationen. Wenn man mich dann nach einem halben Jahr danach fragt, ist es nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, nur mehr peripher.
Mhm.
Und ich hätte natürlich gerne so ein Hammergedächtnis, dass das immer alles präsent ist. Ja, ich vergesse dann einfach Dinge wieder, Dinge, die ich gelernt habe.
Bist du da auch zu streng zu dir selbst?
Weiß ich nicht, aber es ist schon komisch, oder? Man saugt Inhalte auf, hat sie sozusagen wirklich verstanden und kann sie wiedergeben und auch verwenden. Und ein halbes Jahr später ist es nicht mehr so.
Ich glaube im Detail, also wenn das kennen wir ja auch von Prüfungen oder so, von der Schule, von der Uni, im Detail ist man halt dann total drin in dem Thema und kann da vieles beantworten und eben, wie du sagst, ein halbes Jahr, Jahr später, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad funktioniert unser Hirn halt einfach so, weil da immer wieder auch was reinkommt. Deshalb ist meine Frage eben mit dem zu streng. Natürlich wäre es schön, wenn wir all die Informationen, all das, was wir lernen, immer abrufbar hätten, aber ja, das ist, glaube ich, unrealistisch.
Es ist unrealistisch, ja, das zeigt schon mein Fall. Ich glaube ja, dass wir mit der künstlichen Intelligenz da einen wahnsinnigen Enabler an unserer Seite haben. Weil das halt so herrlich ist, oder? Dass es da eine Datenbank gibt, wo ich zunächst alles einspiele und ich kann es ständig abrufen.
Ja.
Und zwar in real time.
Ja. Und so hättest du gerne, dass unser Hirn funktioniert oder dein Hirn funktioniert. Da sind wir wieder beim Akzeptieren, das spielt es halt nicht. Was ist mit dem Blondsein, wo du auch gesagt hast, auch da die Schattenseite oder die Vorurteile oder so, die, wo du wirklich auch blöde Erfahrungen gemacht hast?
Also mittlerweile ist das kein Thema mehr. Ja, ich bin blond und habe grüne Augen, wie ich gelernt habe, haben nur 2 oder 3% der Weltbevölkerung noch grüne Augen. Also wir sterben aus.
Hat deine Tochter grüne Augen?
Nein, ich kann es nicht weitergeben. Sie hat braune Augen.
Und es war aber eine Zeit lang nicht so schön, oder? Da hast du für dich, oder?
Also als Kind habe ich mich manchmal komisch gefühlt, weil ich eben so strohblond war. Und ich sah halt anders aus als die anderen. Und ich hatte eine Sehschwäche schon von Geburt an und musste Brillen tragen. Also irgendwie fand ich mich als Kind nicht so uniform mit einer Gruppe. Und später dann, so im Pubertätsalter, bin ich draufgekommen, dass die anderen das schön finden. Dann lernt man ja auch selber ganz anders damit umzugehen. Im Job dann habe ich schon bemerkt, dass man als Frau, die blond ist, manchmal so behandelt wird, als hätte man nicht alle Tassen im Schrank. Also wird man halt für nicht so vollgenommen. Ja, die hat diesen Job, weil sie so aussieht, wie sie aussieht. Aber das hat mich dann angestachelt, natürlich noch mehr zu wollen und die Karriereleiter noch mehr nach oben zu steigen. Manchmal auch mit Tränen, weil wir vorhin über Tränen gesprochen haben. Ich habe dann, wenn ich gewisse Positionen, für die ich auch mich qualifiziert sah, aber nicht gefragt wurde, weil wieder mal logischerweise, ich bin ja in einer sehr männerdominierten Branche, Technologie, Energie ist sehr männerdominant nach wie vor, wird besser, aber war damals noch krass. Und da habe ich mich dann einfach zu Wort gemeldet. Es war nicht immer passend, es war für die anderen dann teilweise auch irritierend, aber ich habe gesagt, ich kann das auch und ich möchte auch in Frage kommen. Und irgendwann war das dann überwunden, ja, weil ja dann sozusagen Proof of Concept war da. Die kann sie auch.
Und wie war die Reaktion der Männer vorwiegend wahrscheinlich dann, wenn du das so sagst? Wenn du gesagt hast, hey, ich kann das auch, ich bin auch da.
Ich hatte schon das Glück, dass ich da Mentoren hatte, Förderer. Die damit umgehen konnten. Wenn da wer anderer gesessen wäre, wäre das, glaube ich, nicht immer so ausgegangen, ja. Die sind dann drauf eingegangen. Die waren zwar kurz irritiert, dass jemand sich so herausnimmt, da sich selbst ins Spiel zu bringen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt warte, bis ich gefragt werde, bin ich 90 und sitze vielleicht noch, weil sich das Pensionssystem geändert hat in der Assistentenstelle.
Und in dem Moment, oder vielleicht auch reflektierend dann wieder in der Nacht, wenn es finster war, hast du da dran gedacht, darüber nochmal nachgedacht, reflektiert und gesagt, war das so, kann ich das wirklich? Kennst du diesen Gedanken dann? In dem Moment kann ich, und das intuitive Bauchgefühl stimmt ja auch ganz oft bei uns allen, im Nachhinein kennst du ein Hadern dann, kann ich das wirklich? Habe ich da vielleicht zu dick aufgetragen?
Klar. Also so einen Panzer hat ja keiner oder so selbstbewusst.
Aber es geben nicht alle zu.
Ja, na klar. Aber habe mir dann halt gedacht, was habe ich zu verlieren, ja? Wenn ich mich jetzt nicht zu Wort melde, werde ich nicht gefragt und kriege den Job nicht. Wenn ich aufzeige, dann sieht man mich vielleicht und dann kriege ich diesen Job. Mhm. Und meistens war das so. Und wenn man das dann einmal erfahren hat, dass das funktioniert, dann nimmt man das halt immer wieder heraus als Beispiel und gibt einen Kraft auch fürs nächste Mal. Alles ist nicht gut gegangen, das ist eh klar, ja, wo geht schon alles gut. Aber die paar Mal, wo ich auch den Mut hatte, ein bisschen unkonventioneller zu sein, das hat immer funktioniert.
Wo hast du Selbstzweifel heute noch?
Ich versuche, keine Selbstzweifel aufkommen zu lassen.
Das heißt, du drängst sie auch dann wieder weg oder denkst, okay, kein
ich
Grund,
ich versuche mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die mich irgendwo weiterbringen und nicht in die Zweifel reinzugehen.
Gute Antwort. Gelingt wahrscheinlich nicht immer und jeden Tag, aber überwiegend und darum geht es ja auch. Ja. Ja. Wie gehst du mit Druck um? Den hast du ja sicher auch sehr oft.
Ich gehe gut mit Druck um, aber in meinem Umfeld ist es ja auch so, dass ich immer wieder sehr viel Risiko eingehe. Ja? Also ich setze manchmal sehr viel Geld auf eine Karte. Und wenn das nicht aufgeht, ist das scheiße. Es ist nicht nur weg, sondern man hat ja auch ganz viel Zeit und Energie und Ressourcen da rein versetzt. Das ist nicht nur das Geld weg, ja. Und insofern, da verspüre ich dann schon oft Druck. Aber ich versuche zwischenzeitlich natürlich auch mit meinem Geschäftspartner und mit unserem Team. Wir sind mittlerweile so strukturiert aufgestellt und analytisch, dass wir versuchen, die Risiken zu mitigieren, die wir eingehen. Und das nimmt bei mir ein bisschen den Druck. Ja, das kann man natürlich nicht, das weiß ich. Rein rational weiß ich, dass man nicht in meinem Arbeitsumfeld alle Risiken ausschließen kann. Aber ich kann sie reduzieren. Und ich kann zumindest für mich eine Checklist abarbeiten und sagen, ich bin mit bestem Wissen und Gewissen da reingegangen.
Und es gibt auch eine gewisse Grenze, das ist jetzt vielleicht wirklich sehr laienhaft gefragt, aber auch so eine gewisse Risikogrenze oder monetäre Grenze, dass du sagst, okay, meine Existenz ist nicht gefährdet.
Also nein, um Gottes Willen.
Das lässt dich, interpretiere ich es richtig, auch immer noch dann letztendlich schlafen.
Richtig, genau.
Ja. Ich habe auch über dich gelesen, dass du gerne planst. Also dann, ich habe ein gemeinsames Interview mit deinem Ex-Mann Christian Kern gelesen, da sagt er über dich, Evelyn bereitet die Sommerferien so vor wie die NASA eine Weltraummission. Das habe ich sehr lieb gefunden. Und dann aber die Frage, die für mich dann gleich aufgepoppt ist in meinem Kopf, war, wenn so eine genaue akribische Planerin, und das habe ich auch bei mir in meinem Umfeld und in meiner Familie, aber wenn dann was nicht so läuft, so nach Plan, ist das dann ein Thema oder wie gehst du dann mit, wenn das nicht nach dem NASA-Plan umgesetzt wird?
Wie gehst du damit um? Ich muss jetzt schmunzeln. Also okay, Christians Aussage bezieht sich, glaube ich, sehr aus seiner persönlichen Sicht heraus, weil er eben gar nichts geplant hat.
Also.
Aber er nichts organisieren konnte, weil er mit was anderem beschäftigt war. Und deswegen habe es halt ich gemacht, ja. Ich bin im Grunde genommen niemand, der alles plant.
Aha,
ich lasse mich eigentlich voll in die Situation hineinfallen. Natürlich weiß ich, wo ich hin möchte, aber ich plane überhaupt nicht akribisch.
Okay, also das war dann eine Fehlinterpretation? Oder?
Ich glaube aus seiner Sicht heraus, weil die Dinge halt rundherum im Privatleben funktioniert haben, dass sie gedacht haben, das muss irgendwer akribisch geplant haben.
Und ist es so, dass du eben auch dann deshalb wirklich total spontan auch auf etwas agieren kannst und wenn etwas, so wie ich heute jetzt am Weg her, im mega kilometerlangen Stau gestanden bin und da schon recht unrund bin und schon, es läuft nicht nach Plan in dem Moment. Und deshalb habe ich das auch zuerst so gesagt, ich bin dann schon, ja, mega unrund, obwohl man nichts ändern kann dann in dem Moment.
Nein, ich kann super improvisieren und ich kann auch spontan sein. Natürlich, eine Basisplanung ist immer da. Gestern wurde meine Tochter 18. Wenn man ein Kind mit auf den Weg bringt, dann muss man planen, ja. Also man kann jetzt die Schulzeiten nicht ignorieren, um ein Beispiel zu geben, ja. Und ich weiß auch nicht, dass man regelmäßig zum Arzt geht, etc. Ja, also diese basisorganisatorischen Dinge. Aber in meinem Job könnte ich jetzt gar nichts am Reißbrett planen, weil ich suche nach dem nächsten Investment und auch das ergibt sich oft zufällig, ja.
Ist die Gefahr, dass, weil das, was wir in diesem Hier und Jetzt zu sein und das zu genießen, weil das ist letztendlich das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, dieses Hier und Jetzt. Aber die Vergangenheit haben wir schon gehabt, hätte Ware, Date, Dinge, es bringt uns nicht weiter. Und in der Zukunft, du beschäftigst dich aber sehr viel mit der Zukunft, Innovation und so weiter. Macht das was mit dir als Person, dass du so viel in der Zukunft denkst, in die Zukunft denkst? Macht das privat auch was mit dir? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich kann mir vorstellen, was du da im Kopf hast. Ich glaube, manche meiner Freunde oder Bekannten finden mich manchmal schon ein bisschen schrullig, ja.
Inwiefern schrullig?
Ja, wenn man sich zu sehr mit dem auseinandersetzt, was morgen oder überhaupt erst übermorgen kommt, ja. Also ist man vielleicht manchmal nicht immer ganz auf dieser Welt.
Stört dich das? Nein, offensichtlich nicht.
Nein.
Du da jetzt lachst.
Okay. Nein, ich kokettiere damit.
Gibt es noch eine andere Eigenschaft, wo du sagst, wir haben jetzt gesagt, mit dem Planen, da fühlst du dich falsch interpretiert. Gibt es was, wo du weißt, die anderen denken so über dich, aber du fühlst dich überhaupt nicht so?
Ja. Da gibt es etwas, das hatte ich schon immer. Man diskutiert am Küchentisch oder wo auch immer mit Menschen. Und ich habe dann eine diametral andere Meinung. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die wollen dann einfach nur Recht haben. Aber ich verteidige dann meine Meinung und das kann völlig eskalieren. Also da habe ich schon Situationen erlebt, wo man bei einem banalen Thema beginnt, etwas zu erörtern und zum Schluss zack, zack, zack. Gerade, dass man sich nicht die Schädel einschlägt. Und da sagen die anderen über mich, dass das nur ich bin, weil ich da so wie ein Bulldozer auf meiner Meinung beharre. Es könnte sein, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist. Das will ich aber gar nicht zugeben.
Und das siehst du auch nicht, weil du hast ja recht.
Natürlich.
Evelyn, wir reden schon eine Dreiviertelstunde, die Zeit ist urschnell vergangen und du hast total viele Sachen zugegeben, die ich schon bemerkt habe, auch in anderen Gesprächen, privat wie auch hier am Tisch, nicht zugegeben wurden. Ich danke dir dafür. Daran werde ich sicher auch das ein oder andere Mal denken, vor allem in der Nacht. Und neben uns steht jetzt noch ein Kaugummiautomat und auch der hat zwei Seiten. Und ich darf dich bitten, hier eine Münze reinzuwerfen und dann einen Zettel und einen Kaugummi rauszudrehen. Und wenn du möchtest, den Kaugummi, der eher mehr nach Kindheit schmeckt als wirklich gut.
Ich fange mit dem Kaugummi an.
Ja.
Boah, ist das cool. Das hatte ich das letzte Mal 1982. Ja.
Ich warne dich gleich vor, bei diesem Kaugummi, der ist erstens sehr sauer und man hat danach eine blaue Zunge. Wenn du das nicht magst, dann nehme ich den Kaugummi gerne. Also du hast danach eine...
Du willst den, gell?
Nein, ich will ihn nicht, aber du, ich will nicht, dass du eine blaue Zunge
Gib
hast.
Gib zu, du willst den.
Gib nicht auf. Zeichen. Oh ja, ich hab's. Und jetzt bitte gerne an der anderen Seite drehen.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Ich soll noch vorlesen?
Gerne kannst du vorlesen. Und dann gleich die Frage beantworten. Ah ja, blau.
Wie gut gelingt es dir, Ungewissheit zu ertragen, ohne sie durch Emotionen wie Hoffnung, Angst zu fühlen? Das gelingt mir gut. Hab überhaupt kein Problem mit Ungewissheit. Die Zukunft ist ungewiss. Wir können sie nur irgendwie meistern und da mit dieser Ungewissheit rausnehmen. Langweilst du dich lieber allein oder in Gesellschaft? Natürlich in Gesellschaft. Ich muss zugeben, ich bin nicht so gern allein. Ich bin kein Einzelgänger. Bist du bei Trinkgeldern großzügiger, wenn du in Gesellschaft bist? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich habe oft so ein schlechtes Gewissen, wenn man konsumiert und super bedient wird. Gib gerne Trinkgeld.
Also ganz unabhängig davon,
unabhängig,
ob ich
alleine sitze oder nicht. Nur wenn der Service gut war.
Da differenzierst du schon. Also das, wenn du zufrieden bist,
wenn ich schlecht behandelt werde, gebe ich kein Trinkgeld.
Wirklich, auch gar kein Trinkgeld manchmal, okay? Mhm.
Ja.
Begründest du das an? Sagst du auch? Übst du dann auch Kritik und sagst?
Nein,
das nicht.
Man muss es nicht übertreiben.
Okay. Also wenn ich gefragt werde, war das gut und es hat mir so gar nicht geschmeckt oder so, dann sage ich es schon.
Ja, ist ja gut. Kann man abschauen. Hast du Hemmungen, ein Geschenk weiterzuschenken? Ja, voll. Wow, da habe ich echt schlechtes Gewissen dann. Ich habe sogar Hemmungen zu sagen, wenn mir etwas nicht gefällt, was mir geschenkt wurde.
Bei bestimmten Personen oder immer?
Immer.
Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass du etwas geschenkt bekommen hast, worüber du dich nicht wirklich gefreut hast?
Das kann ich nicht sagen. Nein.
Okay.
Das wäre ein völliger Fauxpas.
Okay.
Das geht leider nicht. Das bleibt mein Geheimnis.
Ja. Vieles andere hast du aber verraten heute. Und ich danke dir sehr für dieses offene und ehrliche Gespräch. Danke, dass du mein Gast bist.
Danke, Miriam.
Nicht nur meine Gäste sind es, sondern auch ich möchte offen und ehrlich sein. Deshalb muss ich gestehen, dass ich mich in der Social-Media-Welt immer noch nicht wirklich zu Hause fühle. Ich lerne zwar mit jedem Posting dazu, aber meine besten Freundinnen sind Instagram und Co. immer noch nicht geworden. Ich freue mich aber natürlich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen und, wenn ihr wollt, auch zu mir. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinung und wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch kreative, witzige oder außergewöhnliche Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Vielleicht beantwortet mein nächster Gast dann schon eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn ihr ein Gast zwei Seiten bei Apple Podcast oder Spotify abonniert und schreibt mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.